Herzlich willkommen beim Ferngespräch. Ich bin der rosa-rote Panzer und heute habe ich als Gast eingeladen den Alex Kreis. Der ein oder andere hat ihn vielleicht schon mal auf Twitter gesehen, aber er ist vor allem der Herausgeber, der Autor dieses Buches, der Parasitstaat. Herzlich willkommen, Alex.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Lass uns ein bisschen damit anfangen, wie dein Buch entstanden ist. Schon auf der Rückseite steht direkt, du bist 1971 in Mannheim geboren und du bist seit 2014 libertär. 2014, das war auch noch ein Stück weit, bevor ich selbst libertär geworden bin. Da habe ich vielleicht angefangen, so die ersten Zirkel der libertären Kreise auf YouTube wahrzunehmen. Aber war das eine einsame Zeit? Oder gab es da schon genügend andere Leute?
Ja, es gab viele oder mehrere Leute in den USA, die sind dann natürlich weit voraus. Ne? Also ja. Da gab es halt den Larkin Rose, den gibt es, glaube ich, schon eine sehr, sehr lange Zeit. Dann den Peter Schiff, Mike Maloney. Da gibt es schon einige, die sind da länger unterwegs. Hier in Deutschland, also ja, klar, Oliver Janisch war da eine bekannte Größe, aber ansonsten war da relativ wenig.
Jetzt ist dein Buch schon auf der äußeren Seite so mit der Welt und mit Viren versehen, dass man sich das wahrscheinlich schon direkt denkt und die Assoziation da hat. Dein Buch ist 2020 erschienen und du hast auch, glaube ich, drin geschrieben, du warst ja schon lange Zeit libertär, dann hat 2020 die Welt angefangen, komplett verrückt zu spielen und dann bist du deiner Frau auf den Keks gegangen und die hat gesagt, schreib's auf.
Ganz genau so, also ich hätte es fast nicht besser zusammenfassen können. Ja, also ich bin schon sehr lange eben ja libertär und was das so heißt in einer Familie, die mit Kindern und Eltern und alles drum und dran und dann läuft immer der Fernseher. Ja, wenn du Kinder hast, du kriegst den Fernseher nicht ausgeschaltet und meine Frau, die wollte von Libertarismus nichts wissen und da lief dann abends ARD und ZDF und so weiter und ich habe mich da wirklich stark zurückhalten müssen. Sie würde aber sagen, ich bin Verschwörungstheoretiker und so weiter und so fort, ja, und habe mich da eben viele Jahre schon zuvor, das hat mit 9/11 angefangen und ging dann eben so seine Sachen, ja, mit 2008, 2009 und dann Eurokrise und was es halt alles so gab. Und dann kam eben Corona oder Pandemie oder wie immer man das jetzt nennen will. Und das hat bei mir einfach so das Fass zum Überlaufen gebracht, diese Übergriffigkeit. Und zum Glück auch bei meiner Frau, weil meine Frau ist im Einzelhandel tätig und die musste dann diese ganzen Sachen umsetzen und die ist genauso nicht geimpft wie ich und musste dann aber als ungeimpfte Leute kontrollieren beim Einlass, ob sie denn dieses Impfzertifikat vorweisen können und so weiter. Und die hat das mit den Masken genauso angekotzt wie mich und sie hat dann gemerkt, oh, der Staat ist hier aber brutal übergriffig und so weiter und das hat sie dann irgendwo mitgenommen auch und ich bin fast geplatzt, als das dann so losging im Frühjahr, Sommer 2020 und ich musste das loswerden und das Buch war quasi meine Senke für meine Emotionen, meine Ideen und es hat total gut geholfen.
Kann ich bestens nachvollziehen. Ich habe auch zur Corona-Zeit angefangen, meine Social-Media-Präsenz aufzubauen, also um Ballast abzuwerfen, indem man einfach Dinge nur ausspricht. Das ist eines der besten Therapien, die ich mir vorstellen kann. Lass mich ein bisschen über den Stil sprechen. Normalerweise würde ich Bücher in zwei verschiedene Kategorien einteilen, Sachbücher und Romane. Und in den Romanen, da versetzt man sich ein bisschen in Protagonisten rein. Und in einem Sachbuch kriegt man meistens auf akademische Art und Weise etwas erklärt. Dein Buch ist anders gestaltet. Bei deinem Buch habe ich, wenn ich reinlese, so ein bisschen das Gefühl, man wird an der Hand genommen, man setzt sich ins Wohnzimmer und jetzt geht man so einzelne Dinge durch. Du durchbrichst in deinem Buch durch deine Schreibweise sehr häufig die dritte Wand. Du redest direkt mit dem Leser und man hat immer die ganze Zeit so ein bisschen das Gefühl, das ist so, ja, ich weiß diese und jene Dinge durch den Fernseher, das und das habe ich beigebracht bekommen und in vielerlei Hinsicht sagst du mir, das mag ja alles stimmen, aber guck doch mal in diese Perspektive. Und so ungefähr ist das Buch gestaltet und ich finde das eigentlich ganz spannend gemacht, weil so hat man weder den belehrenden Ton noch den, ich versetze mich jetzt in einen Protagonisten rein, mit dem ich vielleicht nicht die größten Gemeinsamkeiten immer habe. Und das hat das für mich, finde ich, ganz interessant gestaltet. Hast du diesen Stil so bewusst gewählt oder hast du dir gesagt, wenn du schon den Kopf schüttelst, sagst du
einfach, ich habe es nicht bewusst gewählt. Das Inhaltsverzeichnis von dem Buch ist an einem einzigen Nachmittag entstanden, eigentlich in einer guten Stunde. Mhm. Ich habe mich schon sehr lange mit dem Gedanken befasst, ich müsste das mal aufschreiben. Ich habe schon mit 26 habe ich, glaube ich, mein erstes Buch geschrieben, habe das aber dann nie veröffentlicht, weil ich fand es irgendwie doof und unreif und so weiter. Und dieses Buch habe ich auch erstmal angefangen zu schreiben, ohne dass ich einen Verlag im Rücken gehabt hätte oder sonst irgendwas, sondern es war wirklich erstmal nur, schreib alles raus. Ja? Schrei die Wand an und während du sie anschreist, schreib auch auf, was du da schreist. Und es war im Prinzip wirklich so, ich habe meine Selbstgespräche einfach zu Papier gebracht. Und das ist irgendwie so der Stil. Ja? Also das ist so, ich rede da quasi mit meinem zweiten Ich und versuche dem einfach das so zu sagen in einer Form, wie ich die Welt sozusagen sehe und was ich da so an Erfahrungen aus Diskussionen mit Freunden, Bekannten, Verwandten, also belehrend funktioniert eben auch nicht. Ja, also ich hab so viele Bücher auch gelesen und so und der Einstieg in das Thema, das ist ja die große Kunst. Ja, die meisten Leute, die hier zugucken werden, die werden den Libertarismus längst verstanden haben. Ja, also den kannst du fast nichts Neues mehr rüberbringen. Und ich wollte eben auch ein Buch schreiben, das so ein bisschen den Werdegang vom Etatisten, der ich absolut war früher, ja, also früher war ich stolz darauf, dass ich dazu beitragen kann, den deutschen Staat mehr Steuern beizutragen, sozusagen. Ich war da früher stolz drauf.
Das ja, man kriegt das ja auch beigebracht. Ne?
Ja, weil man ist ja auch nur ein erzogener genau. Mensch. Ja? Und aber im Vorfeld habe ich mir das nicht überlegt. Ich habe mich hingesetzt, angefangen und dann ist es eben einfach so geworden.
Also, weil du hast es jetzt gerade eigentlich schon selber ausgedrückt, ne? Du willst jemanden nicht von oben herab belehren, was ich bei Sachbüchern jetzt nicht sonderlich schlimm finde. Ich gehe damit ran, dass derjenige, der das Buch geschrieben hat, schon wissen wird, was er tut und dass er deswegen auch etwas besser weiß als ich. Und das ist auch in Ordnung so. Aber ich finde deinen Stil in dem Sinne ganz gut gewählt, weil ich hatte so ein bisschen eben das Gefühl, dass du hast es jetzt gerade beschrieben als normalerweise rede ich nur gegen die Wand und jetzt hast du quasi durch den Leser, egal ob der real ist oder nicht, jemanden, der dir zuhört und mit dir auf die Wellenlänge kommt und das fand ich als Stil eigentlich relativ gelungen. Also mir hat das auf diese Art und Weise Spaß gemacht. Das lass mir das einfach so stehen. Du beginnst und das mochte ich auch relativ gerne in gewisser Weise mit einem Stück weit Begriffsdefinition. Und dazu gehört unter anderem, dass du den Begriff Kapitalismus, es gibt Leute im libertären Bereich, möchten den tatsächlich verwerfen. Es gibt andere Leute, die halten daran fest. Wenn mich Leute nach Einsteigerbüchern fragen, dann empfehle ich in der Regel als erstes Roland Bader, weil Roland Bader das in quasi jedem Buch macht. Er geht erstmal hin und wählt eine klare Begriffsdefinition. Und dann erklärt er, was ist für ihn Kapitalismus und was sehen andere Leute häufig als Kapitalismus. Und du bist da auch ein starker Befürworter des Begriffs Kapitalismus, richtig?
Ja und nein. Also ich bin vor allem ein starker Befürworter davon, dass man die Begriffe sauber definiert. Weil es ist mir so unendlich oft passiert, ob jetzt in privaten Gesprächen oder auch wenn ich mir irgendwelche Videos angeguckt habe von irgendwelchen, ist jetzt egal von wem, könnte man vielleicht später auch mal Beispiele nennen, dass die Leute bis zu einem gewissen Grad ein kritisches Denken entwickelt haben, was ja nicht so schwierig ist in unserem Umfeld, da mal kritisch in Richtung Staat oder Medien zu gucken. Und dann denkt man sich in so einer Unterhaltung oder wenn man ein Video anguckt, hey, der hat was verstanden. Der ist jetzt auf meiner Welle. Das denkt man so ein Stück weit und dann geht man weiter und weiter und denkt sich, hey, super. Einer, der aufgewacht ist, auch wenn ich den Begriff jetzt, den mag ich jetzt wirklich nicht. Und dann plötzlich kommt, ja, und der Kapitalismus ist halt an allem schuld. Und dann denke ich mir so, Moment, nein, 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 du warst doch jetzt auf einem guten Weg in unserer Diskussion. Und jetzt der Kapitalismus, ja, sag doch mal, warum ist denn da jetzt der Kapitalismus schuld? Und dann merkst du, dass die plötzlich fängt ein Kauderwelsch an Begriffsdefinitionen. Das hast du bestimmt auch schon 100 Mal erlebt.
Ja.
Und du denkst immer, bitte voll. Nicht, bitte nicht. Wir müssen doch nur kurz Wikipedia, auch wenn da meistens nur Scheiß drin steht, aber dazu steht sogar mal was Vernünftiges drin. Kapitalismus, Abwesenheit von Staat in der Wirtschaft. Easy. Also sobald Staat in der Wirtschaft, kein Kapitalismus. Ist nicht so schwer. Das ist wirklich nicht so schwierig, das zu verstehen. Und das habe ich eben ganz oft. Und daran entzünden sich dann aber Folgediskussionen, die du gar nicht mehr eingefangen kriegst. Und dann verliert es sich, weil dann, du bist ja Kapitalismus und du bist ja so ein, du findest diese Banker gut und die Hedgefonds und dann geht alles durcheinander und dann ist es vorbei und ich kann mich dann meistens auch nicht zügeln und dann kommt eine hitzige Diskussion und dann ist es einfach vorbei. Und deswegen war es mir ganz, ganz wichtig, Kapitalismus, Sozialismus, Kommunismus, mal die drei Hauptteile zu definieren. Und wenn ich auf irgendwas bei dem Buch stolz bin, dann wirklich das, dass mir das, glaube ich, in diesen kurzen Kapiteln gut gelungen ist, herauszuarbeiten, worin unterscheiden sich diese Weltanschauungen, / Ideologien.
Ja. Vielleicht können wir es einfach in Kurzform darlegen, so wie du es nämlich geschrieben hast, sagst du im Grunde genommen, Kapitalismus ist null Staat und da bist du dann auch kompromisslos und das ist, und so kann man es eben auch verstehen.
Genau.
Sozialismus ist alles von 1% bis 99% Staat und Kommunismus wäre 100% Verstaatlichung, was halt niemals stattgefunden hat, wobei es Kapitalismus ja auch niemals in Reinform gegeben hat. Und damit sagst du im oder? Würdest du widersprechen?
Ja,
also
Moment,
ich meine, jedenfalls nicht in größerem Stil. Auf kleiner Ebene kann man das immer sagen.
Ja,
wenn wir beide jetzt gerade haben eine kapitalistische Transaktion miteinander. Es fließt überhaupt kein Geld und nichtsdestotrotz, das hier ist mein Server, ich sag hier, wo es lang geht und wenn du wenn du anfängst, den Holocaust zu leugnen, dann schmeiß ich dich raus. So ganz einfach. Das ist ein Herrschaftssystem und nichtsdestotrotz beruht es auf absoluter Freiwilligkeit. Und es fließt kein Geld, weil das ist nämlich das, was du ja gerade kritisiert hast. Ne? Kapitalismus als schwammige Begriffsdefinition heißt nichts viel weiter als irgendwer macht irgendwas mit Geld. Und das ist ja total wirr.
Ja, also das würde jetzt wahrscheinlich jeglichen Rahmen sprengen, wenn wir da jetzt tiefer einsteigen würden. Ja, du hast das super zusammengefasst mit diesem 0%, 100% und 1 bis 99, dass wir heute nirgendwo Kapitalismus haben und nirgendwo Kommunismus haben, das ist korrekt. Das heißt, die ganze Welt ist ein unterschiedlicher Grad an Sozialismus. Und wenn die Leute das erstmal nur verstehen würden und aufhören würden, auf dem Kapitalismus rumzubashen, ja, und dann könnte man darauf aufbauen und sagen, okay, wie zeigt sich denn der Sozialismus heute? In welchen unterschiedlichen Gewändern kommt er denn daher? Und dann hätte man die Basis für neue Begriffe, zum Beispiel Kooperatismus oder Demokratie oder was auch immer. Ja, und dann könnte man sagen, okay, da ist das vielleicht ein bisschen anders gelagert und da ist es vielleicht besser oder schlechter. Aber erstmal aufhören mit Kapitalismus-Bashing, denn für mich ist das mit dem Kapitalismus so ähnlich wie mit dem Libertarismus einfach nur ein Nein, geht weg von mir mit allen staatlichen, mit allen autoritären, von oben herab gezimmerten Dingen. Autorität ja, im fachlichen Sinn, ja, so wie du bist jetzt hier die Autorität im Sinne, wie du es jetzt geschildert hast, ja, du hast hier jetzt das Sagen, aber ich kann ja jederzeit hier rausgehen, ja, das ist ja von mir eine freiwillige Sache, dass ich mit dir hier rede und so ist das eben mit dem libertären Gedanken gedacht. Und so ist es auch eben auch im Kapitalismus mit Geschäftsbeziehungen, die basieren immer auf Freiwilligkeit. Und dann gibt es Boom und Bust und bla bla bla. Das könnte man jetzt ewig so fortführen. Aber es existiert halt nirgendwo im reinen Sinn. Und das wäre erstmal wichtig, in die Köpfe zu bekommen.
Das, wo Leute hingehen wollen, wenn sie statt konkreten Zuständen, die klar definiert sind, einfach groben Kapitalismus-Bashing betreiben und Sozialismus als die erstrebenswerte Form von irgendeiner wie auch immer gearteten Gesellschaftsform sich zu denken, das ist ja ein ideologisches Denken, ne? Da möchten Leute das, von dem sie denken, wie die Gesellschaft optimal wäre, das möchten sie gerne erreichen. Wie, ist ihnen meistens nicht so richtig klar. Aber du beschreibst, und das auch relativ ganz am Anfang, das hat mir als Beispiel sehr gut gefallen, Libertarismus als Ideologiefreiheit anhand des Adlers, der in einem Stein gefangen ist, wo der Steinmetz ihn erst quasi frei klopfen muss, ne?
Ja, also, wie sage ich das? Ein Problem an dem Begriff Libertarismus, und deswegen, diese ganzen Begriffe sind an sich schon für mein Verständnis ein Problem, weil sie eben sofort irgendwie mit irgendwas behaftet sind. Ja, also wenn du zu jemandem hingehst und sagst, hey, da gibt es ein Thema, das heißt Libertarismus. Oh, bleib mir weg, das ist doch bestimmt schon wieder das Nächste. Ja, ich will mit diesen Sachen nichts zu tun haben. So. Und deswegen war mir das ganz am Anfang sehr wichtig zu sagen, hör zu, der Libertarismus ist im Prinzip die Abwendung, die Abkehr von allen Ideologien. Ja, so wie dieser Adler in diesem Stein, der ist da drin, aber du musst allen Dreck außenrum, den musst du abklopfen und dann stellt er sich da. Und er war da schon immer da drin, in diesem Steinblock. Und du als Steinmetz, du machst nur den Dreck außenrum weg. Und das ist eben die Aufgabe eines jeden Individuums, sich von dem Dreck, den er in der Schule, durch seine Eltern, durch die Politik, durch die Medien und so weiter reingeballert bekommen hat, das abzuwerfen. Und dann ist wieder dieser, ich habe den Adler gewählt, weil der Adler für mich eben dieses Symbol der Freiheit ein bisschen ist. Mhm. Und wenn der Schmutz weg ist, dann ist einfach nur der Adler da und der Schmutz ist unten. Aber der Adler selbst dann oder die Freiheit, der Libertarismus ist dann keine eigene Ideologie, sondern sagt nur, nein, danke, lass mich mit allen Religionen in Ruhe, lass mich mit allen so Scientology-Kram in Ruhe, lass mich mit all dem in Ruhe. Und die Abkehr von allen Ideologien ist dann für mich eben keine neue Ideologie automatisch. Also ich schreibe da so wie Einbildung ist ja auch keine Bildung, nur weil da Bildung dran steht, und so ist auch der Libertarismus, nur weil da ein Ismus dranhängt, nicht automatisch eine eigene Ideologie, sondern die Freiheit aller Ideologien. Ja, so versuche ich das eben darzustellen.
Ich finde das wahnsinnig wichtig, die Art und Weise, das auch so zu beschreiben. Wenn ich mit Libertarismus überschneidet sich ja zumindest in gewissem Rahmen mit politischen Denkrichtungen. Wir sagen grundsätzlich, wir wollen weniger Staat, aber weniger Staat bedeutet ja nichts zusätzlich zu schaffen, sondern etwas, was schon da ist und was man nicht haben will, wieder zurückzunehmen. Und in vielen Sachbüchern wird das eben nicht so beschrieben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit irgendwelchen Leuten, die bereits sehr tief im politischen Denken sind, spreche, dann haben die meistens den Eindruck, ja, Libertarismus, das sind die Leute, die wollen gar keinen Staat. Und die haben 100 Schritte gemacht, ohne verstanden zu haben, was der eigentliche Ausgangspunkt ist. Und deswegen finde ich diese Metapher so gelungen, weil eigentlich geht es darum, lass uns nur definieren, was ist Selbsteigentum, wie sind Eigentumsrechte aufgebaut und was bedeutet das Nicht-Aggressionsprinzip? Das ist ein Zurückgehen auf absolute Naturzustände. Und deswegen, das finde ich, hast du in der Metapher einfach rübergebracht.
Ja, danke.
Magst du uns erklären, was die Puppenhaus-Metapher war?
Ja, kann ich gern machen. Finde ich auch gut, dass du das ansprichst. Ja, also es ist, du hast das Buch ja erst vor kurzem gelesen. Man merkt, das ist ganz frisch bei dir so im Kopf. Ja, und auf die Puppenhaus-Metapher bin ich auch ein Stück weit stolz, weil sie so einen anderen Blick auf das libertäre Denken. Ja, also ich habe ja da beschrieben, dass ich die Welt, oder beziehen wir uns von mir aus mal auf das Politiksystem in Deutschland, wie ein Puppenhaus sehe, das nicht in Flammen steht, sondern da ist Wasserrohreinbruch, genau, so ist das. Ja. Also man kennt das ja aus der Kindheit, und die kleine Schwester hat vielleicht ein Puppenhaus gehabt. Und in diesem Puppenhaus, das ist eben unser Deutschland als Gesellschaft, als politische Gesellschaft, da ist ein brutaler Wassereinbruch. So beschreibe ich das da. Und ich als Libertärer bin eben nicht in diesem Haus drin, wo dieser Wassereinbruch ist, sondern ich beobachte die Menschen in diesem Haus. Und das allein ist schon überhaupt der Grund, warum das mit dem Libertarismus so wertvoll ist, weil du bist nur dann, wenn du dich von diesem System verabschiedet hast, in der Lage, das System wirklich mit Abstand zu betrachten. Wenn du hier jetzt, was weiß ich, bei der AfD mitmachst, dann denkst du ja, du bist in der Opposition. Im politischen Sinn, im klassisch-politischen Sinn stimmt das ja auch, aber du bist immer noch im Haus, du bist immer noch innerhalb des Systems und versuchst innerhalb des Systems diesen Wasserrohrbruch zu beheben. Ja, und ich habe mir dann halt einfallen lassen, dass es da eben Leute gibt mit bunten Eimern, die versuchen mit den Eimern das Wasser rauszuschippen, weil ihnen nie ein anderes Werkzeug in die Hand gegeben wurde wie Eimer. Da gibt es schwarze Eimer, rote Eimer und seit Neuem gibt es dann diese hellblauen Eimer und so weiter und so fort. Aber im Prinzip ist das alles im System und die versuchen eben, das Wasser rauszuschippern und erkennen aber gar nicht, dass es von außen aber Mächte gibt, die gar nicht wollen, dass dieser Wasserschaden behoben ist. Ja, und das ist das System, das ist dieser parasitäre Komplex, der das eben fördert. Und du wirst, wenn die nur besser werden, dann wird einfach der Druck erhöht und dann wird das Problem nicht niemals behoben. Ja, du müsstest von außen kommen, von außen das sehen und dich von diesem System verabschieden. Und das ist so diese Metapher, ja. Also wäre ich vorbereitet gewesen, hätte ich es wahrscheinlich besser erklären können, aber
ich finde, es ist wunderbar rübergekommen. Okay, das Prinzip finde ich klar, ne? Das gehört, ich meine, grundsätzlich habe ich dein Buch gelesen und finde es immer spannend, neue Perspektiven zu machen. Was mir immer wichtig ist eigentlich, ich kann nicht jeden erreichen, aber viele Leute können viele Leute erreichen. Und was im Endeffekt Leute zum Umdenken bewegt, das kann einfach nur ein ganz konkreter Gedanke sein. Und wenn ich 1000 Gedanken verbreite und irgendwas zündet dann am Ende des Tages, und das kann bei dir vielleicht ganz genau diese Metapher sein, einfach nur, dass die Leute, die sich die ganze Zeit nur mit politischen Dingen beschäftigen und eben, wie in diesem Puppenhausbeispiel, mit dem roten Eimer, mit dem grünen Eimer, mit dem blauen Eimer, mit dem schwarzen Eimer, und sie denken nur an das Wasser rausschippen, und vielleicht liest dein Buch irgendjemand oder hört dieses Interview und denkt sich dabei, so habe ich die Art und Weise noch nie gesehen, die Dinge von außen zu betrachten. Ich denke, das ist ja ganz wichtig, das zu machen, weil alle Leute, die politisch denken und die in Parteiwesen denken, die kämen im Leben nicht auf diese Metapher. Die denken halt nur in ihren Eimerchen. Und so Leute begegnen einem auch die ganze Zeit. Und sich rauszunehmen und das Ganze von außen zu beobachten, da, ich weiß nicht, das ist für viele Leute, out of the box denken, ist vollkommen unmöglich, sind so krass in ihrem Denken verhaftet. Keine Chance.
Ja, das stimmt. Ja, ich hatte gerade kürzlich wieder eine Unterhaltung mit einer Bekannten. Du erkennst schon im Ansatz, dass es wird in dieser Unterhaltung keinen Fortschritt geben, weil dieser Kurzschluss, was, kein Staat, oh Gott, Sodom und Gomorra, du kommst dann nicht dran. Das müssen die Menschen, glaube ich, im stillen Kämmerlein, so wie du sagst, ein Zündfunke, der sich dann durchbrennt, ja, und vielleicht kann so eine Metapher da helfen. Bei mir war es mal irgendwann auf irgendeinem Mülleimer so ein Aufkleber: Steuern sind Raub. Also die Aufkleber gibt's schon ewig. Das ist nicht neu. Und ich habe das da mal irgendwann gesehen und das hat sich bei mir reingebrannt. Und ich musste jahrelang immer darüber nachdenken, hey, Steuern sind Raub, stimmt das? Stimmt das? Warum soll das denn nicht stimmen? Das stimmt doch. Und das hat sich bei mir dann durchgefressen und irgendwann konnte ich das nicht mehr denyen sozusagen und dann war das irgendwie klar. Ja. Und dann irgendwann kam ich auf den Libertarismus und da ist das Zuhause, Steuern ist Raub und dann war ich da auch zu Hause, ja, so ungefähr.
Ich finde, Steuern sind Raub einen der mit Abstand besten Slogans, die wir haben, weil ob Leute das annehmen oder es ist so einfach und es ist halt so eine unfassbar einleuchtende tautologische Wahrheit in drei Worten. Also genau. Das brennt sich halt in den Kopf und die Leute weichen meistens, zumindest wenn sie es jetzt 2-3 Mal gehört haben und dann vielleicht auch mal länger als 10 Sekunden darüber nachgedacht haben, statt dass zurückkommt, wer baut dann die Straßen? Kommen aber gleich noch zu einem Beispiel. Sondern das brennt sich dann ins Gedächtnis und wenn sie dann ein bisschen länger darüber nachgedacht haben, dann kommen die meisten Etatisten ja nur zu dem Schluss, ja, Steuern sind vielleicht Raub, aber notwendig. Und dann kommt diese sehr, sehr lange Debatte von wegen so, und jetzt erkläre ich dir, warum wir alles einzeln abschaffen können, was auf Raub basiert und hingehen können zu, lass es uns doch ersetzen zu etwas, wenn du eine Nachfrage nach etwas hättest, dann werden das auch andere tun und dann werden wir da schon Abhilfe schaffen. Aber alles, wozu du gezwungen wirst, ja, da sind ja viele Leute auch so und das ist nämlich mit einverstanden. Der einfache Bürger will zum Beispiel keinen Krieg, aber es geht ja kaum jemand hin und sagt, ja, aber ohne Steuern, wie bezahlen wir dann unseren Krieg? Ne? Also will ja kein Mensch.
Ja.
Aber ohne Staat, wer baut denn dann die Tankstellen?
Die Tankstellen, ja, genau.
Das war ein großartiges Beispiel von dir, das du angeführt hast, indem du nämlich nicht hingegangen bist und die ganzen realen Fragen tatsächlich gestellt hast, wie zum Beispiel, wer baut denn dann die Straßen, sondern du hast gesagt, stellt euch jetzt mal vor, im Nachkriegsdeutschland wären die Tankstellen verstaatlicht worden.
Genau, einfach um das einfach auch hier mal, um die aus der Box rauszukommen und genau das umzudrehen, ja, und dieses Beispiel ist mir wirklich gerade beim Schreiben des Buches, ja, ich wollte eigentlich 10 Beispiele bringen, wie könnte es anders aussehen, wobei hier natürlich auch ich nicht allwissend bin, sondern eben nur Theorie und wie könnte das aussehen, wenn wir alles auf Angebot und Nachfrage, und da habe ich mir gedacht, Moment, jetzt machst du es erstmal andersrum und zeigst mal den Leuten, wie sie eigentlich heute denken, ja, und wie falsch ist, das ist kein gutes Wort, aber okay.
Ja,
ich war dann auch ganz, hab gedacht, hey, wieso ist dir das jetzt eingefallen? Ja, aber bevor wir drauf eingehen, das ist überhaupt diese Kraft oder diese, ja, bei Star Wars würde man sagen, das ist die Macht des Libertären, dass er überhaupt durch dieses sich Befreien von dem ganzen Schmutz überhaupt in die Lage kommt, mal anders über Sachen nachzudenken. Ja, weil der Normalo ist so in diese Narrative gepackt, der kann nur so denken. Und als Libertärer hast du, wenn du das ist vielleicht auch ein bisschen Übung. Ja, also ich denke halt schon sehr, sehr lange so und bin immer erstmal skeptisch und okay, aber das ist überhaupt der Grund oder ein wichtiger Grund, warum das mit dem Libertärsein so wertvoll ist. Ja, diese Befreiung von diesen Narrativen und das Denken aus der Box. Ja, und bei diesem Tankstellending habe ich mir dann halt gedacht, jetzt drehst du es einfach mal um und sagst, hey, guck mal, Leute, nehmen wir doch mal an, die Tankstellen wären nach dem Krieg alle verstaatlicht worden, dann würde doch heute, also erstmal stelle ich dann die Frage, glaubt irgendjemand, dass dann heute wirklich so viele hochfunktionale, moderne Tankstellen da wären. Ich rede jetzt da nicht vom Benzinpreis, ja, den macht ja nicht die Tankstelle, da sind ja andere Institutionen im Hintergrund, die sich um den Benzinpreis kümmern, aber dass wir in jeder Ortschaft mindestens eine Tankstelle haben, manchmal zwei, manchmal auf beiden Straßenseiten, bei Ortseinfahrt und Ortsausfahrt, dass es dort Zigaretten, Alkohol, Lebensmittel, dass es das dort alles gibt. Bei uns hier um die Ecke ist ein halber Supermarkt. Da hat sich jetzt der Rewe reingepflanzt und ist jetzt so ein Rewe to go in der Aral-Tankstelle. Und glaubt wirklich jemand, das wäre alles passiert, wenn die Tankstellen staatlich geworden wären? Ja? Und würde jemand, wenn wir jetzt sagen, okay, oder nee, andersrum, wenn wir das so hätten, wir hätten ein staatliches Tankstellensystem und man würde sagen, hey, lass uns doch den Staat abschaffen, lass uns doch das alles privatisieren, dann würden die Leute genauso sagen, oh mein Gott, ja, wer soll denn dann die Tankstellen bereitstellen? Ja, wir hätten dann keine Tankstellen mehr, so wie die Leute heute reflexartig sagen, wer soll denn die Straßen bauen? Das wäre aber nicht so. Der Scheiß wäre einfach privat, so wie er heute privat ist. Und das Allerwichtigste ist ja unsere Lebensmittelversorgung. Und ich habe mir das auch überlegt, ob ich das vielleicht mit den Supermärkten das Beispiel mache. Da ist es ja genauso. Ja, wir haben eine Riesenvielfalt in den Dingern. Und wenn wir eine staatliche Sache hätten, ja, siehe DDR, dann wäre das alles ganz anders geworden. Und das wollte ich einfach mal nur so rüberbringen, von wegen, hey, euer Kurzschluss wäre, wer soll denn dann die Tankstellen betreiben? Und siehe da, die Tankstellen sind heute privat und es gibt überhaupt kein Defizit. Und es ist einfach die andere Art der Denkweise.
Ja, dieses Beispiel umzudrehen hat mir jedenfalls gut gefallen und auch viel Spaß beim Lesen gemacht, weil da bin ich das erste. Also, out of the box denken ist eben das libertäre Ding, zu sagen, ja, aber was wäre, wenn? Und einfach den Umkehrschluss zu machen und so, stellen wir uns mal vor, das wäre alles verstaatlicht und wie scheiße alles laufen würde, wenn das so wäre. Und es gibt ja übrigens auch Gegenbeispiele. Ich musste dabei daran denken, aber das wird jetzt vielleicht nicht bei jedem so sein. In Venezuela zum Beispiel ist das der Fall. Da sind die Tankstellen verstaatlicht und da steht auch bis heute, überall sind da staatliche Tankwarts, die da an den Tankstellen stehen. Die haben kein Benzin, ist denn schon lange ausgegangen, weil da alles marode ist und so weiter. Aber die werden halt staatlich subventioniert. Und da steht immer jemand dabei und da kommt kein Mensch tanken. Aber das ist halt staatliche Zentralplanung. Ne? So funktioniert dieses Ding.
Ja, und das ist ja auch immer so diese Unterhaltung mit den Etatisten. Ja, uns geht's doch gut. Wenn du krank bist, du kannst doch ins Krankenhaus gehen. Uns geht's doch gut. Das ist immer so dieser Überdings, weil sie halt alle so Angst haben vor dieser Privatrechtsgesellschaft ist jetzt nicht der richtige Begriff, weil diesen Begriff kennen die ja noch gar nicht mal. Aber dieses, wenn sich der Staat nicht kümmert, ja, und dann retten sie sich in diese kleine Nische, so von, ich habe ja wenigstens ein Gesundheitssystem. Unsere Kinder haben ja wenigstens eine Schule und wir haben ja wenigstens eine Polizei und eine Feuerwehr, ja, und diese letzte Unterhaltung, die war wirklich, also es war gut, dass sie jetzt gerade am Wochenende war, weil das ist bei mir so frisch, da kam wirklich auch der Spruch, und wer soll denn die Straßen bauen? Ich muss dann fast schon einen Schenkel klopfen. Ist halt schwierig, man will ja die andere Person noch nicht so. Ja, ist jetzt egal.
Ja, auf Twitter ist das ein Running Gag. Also es ist großartig. Natürlich. Das braucht nur einer zu bringen. Das wird von einem Libertären getweetet. Das landet in unserer kompletten Bubble und wir haben mindestens einen ganzen Tag lang unseren Spaß.
Genau, da ist wieder einer. Genau, ja. Ja. Und das andere ist eben dieses, uns geht's doch gut, ja. Und dann sage ich immer, uns geht's gut. Ja, aber was redest du für einen Quatsch? Alle Systemteile, wo der Staat die Finger drin hat, sind marode, brutalst marode. Sie existieren, ja, und sie sind auch in der breiten Masse zugänglich. Aber was ist denn mit der Qualität? Machst du dir denn irgendwie, ist es dir einfach nur, okay, ich kann zum Arzt gehen. Ob der Zeit für mich hat, ob der irgendwie sich auch um mich kümmert, ob der mir dann das zugutekommen lässt, was es gibt, oder nur das, was er abrechnen darf, oder Bildungssystem oder Militär oder was auch immer, wenn du für diese Sachen bist, weil wie wäre es denn mal mit Qualität? Ja, aber das ist in anderen Ländern ja noch viel schlechter. Ja, also du kennst das ja alles. Mhm. Und da dann zu sagen, weißt du eigentlich, wie gut es uns gehen könnte, wenn man uns nicht gleich mal das halbe Gehalt rauben würde? Und wenn wir dann ansparen, ach, die Leute würden nicht sparen und so weiter und so fort. Und die Leute, ja, und dann kommt man zu dem Punkt in der Diskussion, wo man dann sagen kann, und da freue ich mich immer auf diesen Punkt, wo ich dann sagen kann, aha, du sagst also eigentlich, dass die Bevölkerung hier in Deutschland zu blöd ist, sich um sich selbst zu kümmern. Hätte sie denn das Geld? Also da kommt man dann relativ schnell hin, dass die Leute sagen, die Leute würden doch niemals sich eine private Krankenversicherung, und das können sich doch auch viele gar nicht leisten und so. Und dann sage ich, ja, warum können sie sich das nicht leisten? Ja, und dann wenn diese ganzen, also du kennst das ja alles, und Ich habe mir das alles so von der Seele geschrieben in dem Buch, um eben zu sagen, also ich würde dann oft gerne zu den Leuten sagen, hey, hör mal zu, ich habe da ein Buch geschrieben, guck doch da mal rein. Aber das macht man dann auch nicht, ja, weil man will nicht damit hausieren gehen. Ich fühl mich da dann billig irgendwie und das mache ich dann nicht. Ich versuche das dann auf der argumentativen Ebene und das funktioniert aber nicht, weil die Leute machen dicht, die machen sofort dicht.
Tja, ich bin da nicht ganz so bescheiden wie du, aber ich pflichte dir bei, die Leute beschäftigen sich sowieso nicht damit. Und je wichtiger es wäre, dass sie sich damit beschäftigen, desto garantierter ist es, dass sie es sowieso nicht tun werden. Also ich halte da nicht sonderlich mit vorm Berg mit. Ich habe jetzt halt Libertarismus richtig verstehen übersetzt und auch als PDF rausgebracht. Und es gibt in libertären Kreisen viele Linkslibertäre, die glauben, Libertarismus wäre so Friede, Freude, Eierkuchen. Mhm. Wortwörtlich sagt Hans-Hermann Hoppe das so. Ich glaube, der Begriff kommt von André Lichtschlag. Und das Nicht-Aggressionsprinzip ist, wir haben uns alle lieb. Das glauben viele Linkslibertäre. Und Hans-Hermann Hoppe definiert klar, dass das so ist. Diese Linkslibertären begegnen mir auf Twitter jeden Tag. Denen empfehle ich mein Buch. Und was machen sie? Ja, sie sagen so, Hoppe ist nicht so mein Fall. Ja, genau, okay. Für dich ist es wichtig. So, ja. Eben genau deswegen.
Ja, habe ich auch letztens so einen Kommentar unter irgendwas. Da habe ich auf Twitter mein Buch mal empfohlen und dann war unten einer, der hat dann geschrieben, zum Glück muss ich dieses Buch nicht lesen. Und da war ich kurz davor zu sagen, doch genau du Ignoranter.
Ja. Für dich wäre es am wichtigsten.
Ja. Für dich wäre es am allerwichtigsten, ja. Habe ich dann aber auch nicht gemacht, weil dann kommt nur wieder der nächste Return und das sind ja diese Endlos-Dinge, da bin ich raus. Ja, das habe ich mir früher auf Facebook, habe ich mir das früher stundenlang gegeben. Da waren auch viele Leute, die ich dann auch wirklich kannte, so aus dem privaten Bereich und dann habe ich mich da mit denen gekloppt, so verbal, aber das mache ich nicht mehr.
Ja, es ist auch einfach nur anstrengend und man vergeudet so viel Energie da rein, um dann vielleicht ein halbes Erfolgserlebnis zu haben. Ja, das Ganze einfach breiter auf die Masse zu streuen, ist auch das, was für mich ein bisschen zielführender ist, ja.
Ja, absolut.
Von den Tankstellen, ich glaube, es war direkt das nächste Beispiel. Bin jetzt nicht ganz sicher. Egal, der Punkt ist auf jeden Fall Mobilfunknetz. Da haben wir haben immer noch einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und das war etwas, was im Gegensatz zu den Tankstellen damals tatsächlich verstaatlicht wurde. Und in den 50er Jahren war das vielleicht auch noch irgendwie einigermaßen sinnvoll. Breitbandausbau war noch nicht so viel. Da mussten Plätze verteilt werden und ich glaube, du bist Elektriker, ne? Deswegen, du verstehst von der Technik ein bisschen mehr als ich.
Ich bin Elektrotechnik-Ingenieur, ja.
Ja, also ich weiß das mit dem Breitbandsausbau und so weiter nicht immer ganz konkret im Detail. Der Punkt ist jedenfalls, in den 50er Jahren war das alles noch ein bisschen knapp und da konnte man die Verstaatlichung vielleicht noch verstehen. Und heute würde ich sagen, man muss noch nicht mal Libertär oder Anarchokapitalist sein, um hinzugehen und zu sagen, der Rundfunkbeitrag ist nicht mehr zeitgemäß. Guck mal, wir haben so viele Alternativen dazu, dass es absolut lächerlich ist, jetzt so zu tun. Der Staat vergibt das Netz. Das führst du auch im Detail etwas aus, ne?
Ja, also du hast jetzt den öffentlichen Rundfunk, also hier Fernsehen und so genannt. Aber da sind ja auch die Radiosender dabei, ne? Der SWR und wie die alle da heißen, die gehören ja da alle auch dazu. Im Buch habe ich das nur über das Mobilfunk, mit diesen Mobilfunklizenzen, die damals versteigert wurden. Ich weiß nicht, wie alt du warst zu dem Zeitpunkt.
Ich bin Jahrgang 88. Okay, also aktiv mitgekriegt habe ich es nicht. Ja. Aber du hast es genannt. Es waren vier Firmen, ne?
Genau, da gab es halt früher für das Thema Telefonie, das war halt bei der Post. Da beheimatet, ja, das hatte jetzt mit ARD, ZDF und ÖRR nichts zu tun. Das war die Post als eigene Behörde und über die wurden auch die Telefone angeschaltet. Ja, also das war alles über die Post. Und dann wurde da die Telekom ausgelagert als Firma. Die Post wurde dann reduziert auf Paket und Brief. Also ich bin auch nicht sattelfest da an der Ecke. Ja, darum geht es aber auch nicht. Es geht darum, dass dann die Telekom, als dann das Thema mit dem Mobilfunk aufkam, einfach nur gesagt, also der Staat hat einfach nur gesagt, ey, wir haben hier jetzt ein einen Bedarf oder da gibt es jetzt eine neue Technologie, die nennt sich Mobilfunk. Und da gibt es jetzt die Chance, Lizenzen zu verkaufen. Und warum sie es letzten Endes gemacht haben, wahrscheinlich haben sie in anderen Ländern geguckt oder sie haben gesagt, oh, das trauen wir uns vielleicht auch nicht zu, bei der Telekom das ganz allein zu stemmen. Aber wahrscheinlich war der einfache Grund nur, sie haben da ein riesen Geldthema gesehen und haben eben eine Art Teilprivatisierung des Mobilfunknetzes gemacht und haben nichts anderes gemacht, als ein Frequenzband durch vier zu teilen und diese Lizenzbänder zu verkaufen. Also das ist ungefähr so, wie wenn du sagst, ich hab einen laufenden Nummernkreis an irgendwas, ja, von 1 bis 20 und jetzt gehe ich her und sage, okay, von 1 bis 5, das verkaufe ich an den und von 6 bis 10, das verkaufe ich an den. Und das haben die für Milliarden einfach nur diese Frequenzbänder verkauft und dann haben die da halt ein Geschäftsmodell gesehen, hier E-Plus und Mannesmann Mobilfunk und so weiter und haben sich da in die Höhe geboten und der Staat hat einfach nur die Kohle eingesackt, ohne dass er da wirklich großartig was gemacht hat. Die haben denen auch nicht dann die Mobilfunkmäste und alle Masten, heißt nicht Mäste, Masten gebaut und so, die mussten da andocken. Ein riesen
Wie nennt man denn sowas? Es war ein Zettel, auf dem steht, das darfst du jetzt. Und das kostet Milliarden.
Genau, Eintritt in den Zirkus, du darfst dann da mitturnen und das kostet dich jetzt. Und die haben sich dann da hochgeboten und ganz bestimmt war da erstmal so ein Mindestgebot, damit schon mal ein Anker gesetzt ist hier, da fängst du dann an. Und dann waren da ein paar Wettbewerber und dann ging das in die Milliarden. Ja. Und also unglaubliche Abzocke. Also da fehlen einem die Worte, wenn man da reinguckt. Und das ging aber durch. Ja. Wahnsinn.
Ich will zwei Punkte dazu noch anmerken. Und beim zweiten komme ich gleich darauf, warum ich das gerade mit Fernsehen durcheinander geschmissen habe. Aber das Erste, was mir im Kopf dabei rumgegeistert ist, das ist in das souveräne Individuum wurde, man hat beim Mobilfunk ja eine Vorwahl. Das ist in Deutschland plus 4,9, ne? Die USA sind plus 1 und so weiter und so fort, ne? Und der Punkt ist, das regeln jetzt im Augenblick durch eben genau die Lizenzen, die wir gerade besprochen haben, Staaten. Aber das ist ja absolut kein Muss. Und deswegen finde ich auch, also ich mache an diesem Beispiel ein bisschen für meinen eigenen Kopf plastisch, warum dieses Staatenkonstrukt eigentlich so willkürlich ist. Weil du könntest ja theoretisch eine eigene Vorwahl mit eigener Satellitennummer geben und damit komplett an Staaten vorbei operieren. Du hast einfach nur deine eigene Frequenz insofern, ne? Und das ist so ein Gedanke, den ich häufig anführe in einer Diskussion, wenn Leute sich eine Welt ohne Staat nicht vorstellen können, dass ich ihnen sage, ja, okay, pass auf, wir haben jetzt diese Vorwahl plus 4,9, aber wenn du jetzt die Vorwahl plus 987 hast oder sowas, dann bist du doch, und du hättest auf der ganzen Welt Empfang, was hast du dann mit einem Staat zu tun? Und ähnliche Dinge sehe ich auch so mit dem Pass halt. Du könntest doch irgendwie etwas haben, was nicht an diese konkreten Staat gebunden ist, womit du dich in dem Staat frei bewegen kannst und Dienstleistungen nutzen kannst, ohne auf den Staat direkt angewiesen zu sein. Dieser Gedanke schwebt mir immer ein bisschen Kopf rum. Verstehst du, was ich meine?
Ja, also wir haben das ja im Prinzip mit dem Telefonieren um einem am Staat vorbei über diese, zum Beispiel über die Telegram-App. Ja, bei Telegram musst du ja nicht eine Telefonnummer angeben. Ja, WhatsApp geht ja über Telefonnummer, aber es gibt ja, oder das, was wir jetzt hier machen, ich kenne jetzt diese Technik hier nicht, so dieses StreamYard oder wie das heißt, aber das kannst du ja weltweit, kannst du ja da telefonieren. Ja. Genau. Das geht halt jetzt übers Internet und nicht über irgendwelche Funkmasten. Und das ist ja das riesige Thema beim Internet. Es geht an den Staaten vorbei, wo der Staat noch den Finger im Internet hat. Ja, man hört ja, dass in China der Staat Sachen verbietet. Ja, die schalten dann einfach irgendwelche Apps ab. Ja, das machen ja viele Länder. Ja, TikTok wird da in Amerika abgeschaltet oder weiß ich jetzt nicht genau. Aber so, der Staat hat schon noch den Finger drauf. Aber etablieren tun sich diese Sachen erstmal am Staat vorbei. Und du kriegst dann nicht mal eine Baugenehmigung für einen Frequenzmast, ohne dass der Staat dir das genehmigt. Ja, da musst du ja antanzen beim Katasteramt, hier, ich will hier einen Frequenzmast. Ja, komm, wo kommen Sie denn jetzt her? Von E-Plus oder von Vodafone? Ah, nee, ich komme von der Libertären Partei. Ja, wer sind Sie denn? Ja, und da kriegst du die Genehmigung schon gar nicht. Also die Idee ist klar, aber das wird halt nichts, ja, weil der Staat hat seine dreckigen Finger überall drin und lässt sich da auch nicht umgehen. Und wenn er dich erwischt, dann gute Nacht. Ja, dann reißt er das ab und sagt, oh, du hast aber hier gar keine Genehmigung. Weil das ist ja hier mein Land. Und wenn du das privat baust, da hast du keine Genehmigung, bla bla bla. Ja. So, und das andere Thema, was war das mit dem Pass, meintest du?
Das war aber auch nur so ein Vergleich, weißt du? Wenn du jetzt unabhängig von dem Staat, das souveräne Individuum, das ist ein Buch, was ich übersetzt habe, es ist noch nicht draußen, deswegen brauchen wir jetzt nicht ewig lange darauf einzugehen. Der Punkt ist, was Sie eben anführen, ist, Sie stellen, im Mittelalter hast du keinen Pass gehabt. Wenn du einen Pass gehabt hast, dann war das im Grunde genommen eine Rückversicherung von deinem Königreich oder sowas, dass dir in einem anderen Reich nichts passiert, weil du gehörst zu diesem Königreich. Aber ansonsten bist du von dem Krieg einigermaßen verschont geblieben. Und sie haben ein bisschen dahingehend argumentiert, wenn du könntest dir eine Welt ohne Staat oder ohne Pass und so weiter und ohne Staatsbürgerschaft könntest du dir theoretisch durchaus vorstellen. Und sie führen weitere Beispiele an, wie etwas ohne Staat funktioniert. Und beim Beispiel Mobilfunk, das Buch ist von 1999. Das war damals eine Form von Satellitentelefon mit eigener Vorwahl. Aber sie haben zum Beispiel auch sowas gebracht wie die Malteser oder die Tempelritter, die eine Gruppierung war, die staatenlos war. Aber nichtsdestotrotz eine ja, ein Kollektiv. Das war der einzige Punkt, okay, das als Beispiel anzuführen. Zu dem Fernsehpunkt noch. Da beschreibst du nämlich ein Stück weit, und vielleicht kann ich da ausnahmsweise dir jetzt auch was beibringen, also zumindest da, wo ich es aufgeschnappt habe. Du streitest ein Stück weit über die Begriffe alternative Medien versus freie Medien. Und ich meine, wo ich das erste Mal gehört habe, das war ein Vortrag von Vera Lengsfeld. Und Vera Lengsfeld hat sich dafür ausgesprochen, das Ganze freie Medien statt alternative Medien zu nennen, weil alternativ den Eindruck macht, dass man das Ursprüngliche ersetzen will. Und so wie bei Alternativmedizin, weißt du, das ist dann, da wird dann zu viel drunter gemischt, aber es gibt halt eben alles. Und freie Medien sagt halt den Punkt, dass es nicht durch zum Beispiel Steuern oder halt die GEZ finanziert wird. Das ist so ein bisschen der Punkt dabei. Aber du gehst viel auf die alternativen Medien ein oder auf die freien Medien eben ein, so wie wo wir jetzt auch eben sind. Und ich finde ich denke, ohne freie Medien, ohne die Form von Digitalisierung und das ist das, was uns befreien wird auf kurze oder lange Sicht. Dadurch haben wir nur die Möglichkeit, miteinander zu sprechen und den Staat überflüssig zu machen. Das ist für mich ein ganz überhaupt nicht zu unterschätzender Punkt.
Absolut, ja.
Weil du bist ja über diese Schiene auch überhaupt zu dem ganzen libertären Thema gekommen, richtig?
Ja. Also Steuern sind Raubaufkleber auf der Mülltonne, das war was Physisches, aber dann im Prinzip zu sehen, oh, da gibt's eine Denkschule und da gibt's Leute, die befassen sich da schon seit 50 Jahren damit, ja, so Libertarian Party in den USA, Gründungsjahr 1971, zufälligerweise auch mein Geburtsdatum. Und das gibt's alles ja schon sehr, sehr lang. Aber weil du das jetzt angesprochen hast, ich erinnere mich jetzt nicht ganz genau, was ich da wortwörtlich dazu geschrieben habe, wegen freie Medien und alternative Medien. Ich fand nur, das ist eine überflüssige Diskussion. Ich glaube, das habe ich doch geschrieben, oder?
Ziemlich genau so, ja.
Ob das jetzt freie Medien oder alternative Medien, ja, das, mein Gott, wir haben wichtigere Sachen zu besprechen, wie das genannt wird. Ja, okay, du hast es ja jetzt ausgeführt, verstehe ich auch, aber
ist mir ja auch egal. Der Punkt ist,
ja.
Was, okay. Worum es mir ging, ist die viel aus dem amerikanischen Raum, die mögen den Begriff Mainstream-Media nicht und sagen, sie sind nicht Mainstream, sie sind nicht der Hauptstrom, sie Sie sagen meistens im Englischen Corporate Press. Und der Punkt, um den es geht, ist, in den USA haben sie keine GEZ, sie haben keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Aber nichtsdestotrotz arbeitet die komplette Medienlandschaft Hand in Hand. Und es ist Propaganda. Genau. Und das ist der eigentliche Punkt, um den es geht, diese beiden Blöcke gegeneinander zu stellen. Jetzt haben wir in Deutschland zum Beispiel... Also ARD, ZDF und aber die berichten auf eine direkte Staatsfunkpropaganda-Ebene, aber ProSieben macht nicht wahnsinnig viel anders. Wenn der ÖRR morgen fallen würde, dann hätten wir nichtsdestotrotz eine Form der Propaganda, die dem ÖRR sehr, sehr ähnlich wäre. Und das ist der eigentliche Punkt, um den es mir ging. Was die berichten, das mögen die Leute nicht. Das erleben wir beide auf Twitter jeden Tag. Ich habe erst gestern habe ich die Welt geoutratiot und zwar tierisch. Die Proteste in England sind gerade ganz, ganz stark. Und was macht die Welt als konservative Zeitung? Sie berichtet darüber Krawalle in Jogginghose von Nazis, sowas in der Art und Weise. Ich glaube, das Wort Nazi ist gefallen. Ja, und ich habe einfach nur in die Kommentare gepostet, drei Kinder werden von Sandleuten ermordet über Rechtsextremismus. Und Stand jetzt hat die Welt, glaube ich, ihre 70 Likes und ich über 700 in den Kommentaren. Und das ist halt etwas, das können wir heutzutage und das ist es, was die öffentlichen Medien und die Corporate Press, was die freien Medien, den Mainstream Medien eben voraus haben und was dafür sorgen wird, dass die fallen werden, weil die Leute wollen das nicht.
Also ich bin da schon bei dir, aber wenn du sagst, die Leute, da habe ich immer so ein bisschen die Frage, wie viele sind das? Ja, auf Twitter schlägst du die Welt, ja, aber schlägst du die Welt auch deutschlandweit?
Ja? Ich denke, die Tagesschau-Gucker, die sterben halt in den nächsten 20 Jahren aus.
So, da gebe ich dir recht, ja, das glaube ich auch. Und wenn man so in die Jugend guckt und sich jetzt anguckt, das Wahlverhalten der Jugend bei der Europawahl war das, glaube ich, wo dann rauskam, die Grünen haben die meisten Stimmen verloren bei der Jugend und die AfD hat die meisten Stimmen dazu gewonnen von der Jugend. Das ging jetzt halt, das wendet sich, das Blatt, weil die Jugend natürlich sehr viel mehr am Handy ist und eben online und Twitter und TikTok und was die halt so alles machen. Und da bricht sich eben, ja, die Wahrheit will ich jetzt gar nicht sagen, das ist auch so ein komisches Wort, also nicht komisch im Sinne von, das Wort ist schlecht, sondern man sollte nicht die Wahrheit für sich in Anspruch nehmen. Da ist sehr, sehr viel in Bewegung, da gebe ich dir absolut recht. Aber jetzt wollte ich eigentlich noch was anderes sagen.
Dann lass mich kurz einhaken, da kannst du währenddessen nämlich kurz, da kannst du mich kurz berichtigen oder ob du es auch so siehst. Ich finde immer, ja, ich verstehe, warum du auch, ich liebe diese akademische Bescheidenheit, auf der einen Weise zu sagen, so, wir haben nicht die Wahrheit für uns gepachtet, was die Gegenseite ja niemals zugeben würde. Die sind ja die Wissenschaft, ne? Und so weiter und so fort. Aber der Punkt ist, auch wenn wir nicht den Anspruch auf die hundertprozentige Wahrheit haben, können wir uns doch sehr, sehr stark dem annähern. Und das ist ja so ein Punkt, den es durchaus zu berücksichtigen gilt. Wir können ja sagen so, ich habe jetzt nicht den hundertprozentigen Anspruch darauf, dass genau das, wie ich es sage, was ich sage, dass genau das so eingetreten ist. Aber ich kann definitiv sagen, dass das, was die ÖRR-Presse mir erzählt, dass das hundertprozentig falsch oder sehr, sehr einseitig berichtet ist. Und dementsprechend, ich halte Wahrheit nicht für den allerschlechtesten Begriff. Das ist etwas, Tucker Carlson sagt das nämlich auch immer. Es gibt, wir diskutieren hier nicht über links oder rechts, sondern wir diskutieren hier über, was ist die Wahrheit? Lass es uns versuchen rauszufinden, indem wir mit allen Seiten sprechen.
Absolut, also das ist jetzt wahrscheinlich nicht gut rübergekommen, aber also ich bin da bei dir. Ich habe in meinem Buch gleich am Anfang auch diese Definition Weltanschauung und Ideologie. Ja. Und was für mich eben sehr, sehr wichtig ist, ist, dass wir sind Individuen. Ja. Und obwohl wir beide jetzt in vielen Punkten vielleicht übereinstimmen mögen, ist trotzdem nicht in jedem Punkt meine Wahrheit auch deine Wahrheit. Ja, und das ist für mich ganz wichtig, dass ich jedem Individuum die Freiheit lasse, in Punkten ganz anders zu denken. Ja, und weil das unterscheidet für mich den Libertären vom Kollektivisten oder das Individuum, den Voluntaristen vom Kollektivisten. Weil das Kollektiv muss immer über seine Wahrheit, seine Ideologie die Masse ansprechen und verkauft deswegen die Wahrheit in dieser Rattenfänger-Mentalität. Und da scheue ich mich eben ganz arg davor, dass ich dahergehe und heb mein Buch in die Höhe und sage, lest das und danach bist du, dann da steht die Wahrheit drin. Ja, das würde ich mir nie anmaßen wollen, weil das klingt dann schon wieder so nach Rattenfänger. Und das kann auch nicht sein, weil die Menschen sind individuell und das muss man den Leuten auch zugestehen. Und deshalb habe ich da so meine Schwierigkeiten, von einer Wahrheit zu reden. Eine faktische Wahrheit, die gibt es natürlich. Ja, das ist ganz klar. Und die zu suchen, die auf den Tisch zu legen, ja, was ist bei 9/11 wirklich passiert? Was ist mit JFK wirklich passiert? Diese Dinge, da bin ich ja voll dabei. Aber zu sagen, es ist meine libertäre Einstellung, das ist das Einzige, was geht sozusagen. Ja, da ist man halt schnell dann in diese Ecke gestellt. Und davor will ich mich einfach ein bisschen bewahren.
Ja, ja, okay. Wir sind gleich eine Stunde dabei, deswegen lass uns so ein bisschen in Richtung Abschluss kommen. Okay. Dein Buch ist, ja, wie schon bereits gesagt, 2020 entstanden. Ich würde sagen, die Parallelen zu Corona sind nicht zufällig gewählt. Würdest du denn sagen, diese Phase von Corona selbst, denke ich, hat viele, viele Leute, du sagst selber, aufgeweckt ist nicht gerade deine Wortwahl. Ja, der Punkt ist aber, viele Leute haben in dieser Phase angefangen, sich Fragen zu stellen und Dinge zu überwerfen, zu überdenken und so weiter und so fort. Denkst du, es ist seitdem einigermaßen besser geworden? Und denkst du, wir sind auf einem guten oder besseren Weg? Und wie stellst du dir die Zukunft, sagen wir mal, aus einem Bauchgefühl so in 5 bis 10 Jahren vor? Denkst du, in welche Richtung wird's gehen? Also vielleicht so ein bisschen, was ist Best-Case-Szenario, was ist Worst-Case-Szenario, was befürchtest du und was wünschst du dir?
Also erstmal, Corona ist für die politische Meinungsbildung in Deutschland das Beste gewesen, was hätte passieren können, meiner Meinung nach. Ja, also dass das, was da gemacht worden ist, natürlich eine gigantische Schweinerei war und unglaubliche Schäden psychologischer Art, gesundheitlicher Art, wirtschaftlicher Art, das ist auch klar. Deswegen beschränke ich mich ganz klar auf diesen Aufwachprozess. Ja, also was Besseres hätte nicht passieren können, weil der Staat hat es einfach total übertrieben mit seiner Übergriffigkeit und hat viele Leute zum Nachdenken gebracht. Ja, das hätte... Die Energiewende ist ja eine ähnliche Katastrophe und das ganze Thema mit dem Klima und so weiter. Aber das berührt die Menschen nicht so sehr und schon gar nicht auf einer globalen Ebene. Und was da
noch kommen wird. Das ist irgendwie gefühlt weiter weg, ne?
Das ist dann weiter weg und das hat deine Kinder nicht betroffen. Das hat, ja, wenn es bei den Menschen an die Kinder geht, ja, und ich habe selbst 3 davon, also einen leiblichen und 2 Stief, dann rastest du aus. Das kannst du, dann geht es gar nicht mehr weiter, weil wenn mir selber einer sagt, du musst das und das machen, aber wenn das für meine Kinder und die müssen mit der Maske und haben dann Atemprobleme oder psychische Probleme und man raubt, ich hatte 2 Stück von unseren Kindern hatten gerade die Abi-Zeit, denen haben sie 2 Jahre Abi-Zeit geklaut. Das, also wenn ich mich zurückerinnere, das war die Zeit, da ist bei mir Sturm und Drang und alles war los und die mussten zu Hause hocken und durften, das ist ein Riesenverbrechen. Ja, und das hat viele Leute dazu gebracht, hier kritisch nachzudenken. Aber, jetzt kommt das große Aber, ein Riesenproblem in unserer Gesellschaft ist leider auch, die Leute vergessen zu schnell. Das Thema jetzt, das vergessen die jetzt nicht so schnell. Und zum Glück gibt es viele Leute, die arbeiten an dieser Aufarbeitung, ja, Stichwort RKI-Files und so weiter. Aber ich befürchte, es wird doch versanden. Das ist meine große Befürchtung, ja, dass es eben nicht wirklich so rauskommt. Und das ist eben der Dreck, die Leute hocken immer noch vor ARD und ZDF und eben auch hier, du hast vorhin ProSieben genannt, ja, diese privaten Sender, die ja nur semi-privat sind, ja, weil die ja auch durch den Staat reguliert und finanziert und Werbespots und bla bla bla, genau wie die Zeitungen. Die Leute vergessen zu schnell. Das ist ein Riesenproblem. Ja. Es ist doch jetzt wieder, ich kann doch wieder reisen. Ich kann doch jetzt wieder überall einkaufen gehen. Die Maske ist weg und so. Und wenn ich jetzt sage, ich hoffe, sie probieren es noch einmal mit der nächsten Pandemie, dann meine ich nicht, dass das wieder durchkommt, sondern dass sie dann auf den Arsch fallen, wenn sie es nochmal versuchen und die Leute dann in der breiten Masse es ablehnen und sagen, hey, jetzt wollt ihr das nochmal probieren? Ich glaube aber, sie werden es nicht nochmal probieren. Ja, sie wissen, dass sie da kein zweites Mal einen Erfolg haben werden. So. Und deswegen glaube ich, was wir brauchen, es muss wahrscheinlich doch noch schlimmer werden, so Argentinien-mäßig, ja, der Sozialismus muss sich noch weiter Bahn brechen, dass die Menschen irgendwann wirklich am Kühlschrank stehen und er ist leer. Ja, so wie ich das auch sehe in meinem Umfeld, solange das Bier kalt steht, die Tiefkühlpizza noch funktioniert und der Fußball im Fernsehen läuft, wird sich die Masse der Menschen nicht bewegen. Ja, es wird immer diese Mentalität sein, es geht uns doch gut, guck doch mal in andere Länder, da ist es noch viel schlimmer. Und ich schreibe das ja auch im Buch, die Medien haben so eine unglaubliche Gewalt immer noch. Über Generationen wird das ausfaden, da bin ich bei dir. Aber das dauert noch und der Schaden an der Generation wir, also ich nehme dich jetzt mal da mit rein, wobei, ist jetzt egal, und auch meiner Kinder. Diese Generation leidet jetzt aktuell und deswegen kann ich das nicht einfach aussitzen. Ich habe einige Freunde, die haben einfach keine Kinder, die sagen, das sitze ich aus. Ich packe jetzt mein Geld auf die Seite und wenn's knallt hier, Börsencrash oder Wirtschaftscrash oder was auch immer, dann packe ich meine 7 Sachen und wo ich dann hingehe, das weiß ich jetzt noch nicht und so bla bla bla. Aber als Vater denkst du weiter. Du denkst an Kinder und ich habe jetzt erwachsene Kinder, wo ich sogar vielleicht irgendwann mal mit Enkeln rechnen darf. Und ich will diese Welt für die nicht so, dass es immer schlimmer wird. Ja. Ich befürchte aber, es wird schlimmer. Die Politik ist in einer absolut ja, ehrenlosen Situation. Es tritt kein Politiker mehr zurück, wenn irgendwas ist. Ja. Die reden sich raus und warten bis zur nächsten Wahl und so weiter und so fort. Das wird nicht aus dem System heraus wird es keine Heilung geben. Das glaube ich nicht. Es tut mir leid, da bin ich einfach zu pessimistisch. Ich denke, es wird ein externes Ereignis brauchen, was auch immer das ist. Ein Crash, ein Krieg, eine Katastrophe in irgendeiner Form. Und dann brauchen wir so etwas wie einen, sage ich schon das nächste Wort, wie einen Reset. Darf man ja auch nicht sagen, aber.
Was heißt darf, ne? Also es ist halt negativ konjunktiert aufgrund von The Great Reset von Klaus Schwab. Genau. Aber der Punkt, den du meinst, ist halt ein, sagen wir mal, eine Bottom-up, eine Graswurzelbewegung von unten, die vielleicht dezentralisiert. Der Punkt ist auf jeden Fall irgendwie irgendetwas besser macht, statt umgekehrt ein Stakeholder-Kapitalismus, irgendeine Glocke ja übergestülpt zu bekommen. Ne?
Also ich finde es super, super spannend, was in Argentinien ist. Ja, also dieses Thema mit der Kettensäge und Afuera oder wie das heißt. Ja,
Afuera,
das
ist ja
ein super Ansatz. Ich bin total gespannt. Ja, ein Libertärer, der Präsident ist ja für uns ein Widerspruch in sich eigentlich, aber er macht es eben jetzt schrittweise und mal sehen, A, wie weit kommt er, B, wie ernst meint er es dann am Ende tatsächlich. Ja, das kann man ja auch nie wissen heutzutage. Er ist ja aus dem WEF, aber hat er dann diese sehr kritische Rede gegen das WEF gehalten. Also Javier Milei, ist ja klar, um wen es geht. Und ist er jetzt bekehrt? Ist er jetzt wirklich libertär? Ist er nur eine Puppe? Ich glaube, er ist echt, so nach dem, was ich im Moment so sehe. Und jetzt lassen wir mal gucken, wie weit er kommt, ob sie ihn dann beseitigen oder ob er wirklich da Erfolge, ja, ich habe jetzt letztens gehört, er hat schon so die ersten Erfolge, das Durchschnitts Wohlhaben oder Einkommen wäre schon gestiegen in Argentinien kommt mir jetzt relativ schnell vor, weil klar, das wird ja erstmal schlechter, als dass es besser wird, wenn man sowas durchzieht.
Ich meine, die Inflation ist erstmal stark gesunken und es ist jetzt alles ein bisschen stabilisiert.
Ja, aber gut. Das ist ein Experiment, ja, wenn das gut geht, super, ja, dann brauchen wir kein externes Schockereignis, sondern dann kann man es vielleicht doch. Allein die Hoffnung, es fehlt bei mir an Hoffnung, was das angeht. Aber natürlich wäre das der bessere Weg. Aber muss man beobachten.
Alex, wir hätten uns bestimmt auch noch eine Stunde über dein Buch unterhalten können. Zum Beispiel über das gesamte Kapitel Moral Hazard, was ich auch noch extrem spannend finde. Aber jetzt sind wir schon lange dran. Und ja. Brennt dir noch irgendwas auf der Seele, was du noch loswerden willst? Sonst fehlt mir nämlich diese Bescheidenheit, dein Buch nicht in die Kamera zu halten und zu sagen, kauft euch Parasit Staat. Das ist ein sehr, sehr schönes, sehr, sehr anfängerfreundliches Buch von Alexander Kreis. Wir verlinken natürlich den Amazon-Link dazu in der Videobeschreibung und natürlich Alex Twitter-Profil. Dann könnt ihr ebenfalls ihm alle folgen. Und damit bedanke ich mich für das Gespräch. Und wenn du noch ein paar letzte Worte hast an die Zuschauer, dann gerne.
Nee, das würde nur ein Stück weit was rekapitulieren und lassen wir das. Nee, wir machen jetzt einfach Schluss. Ja, das ist wirklich ein langes Gespräch gewesen. Und ich bedanke mich herzlich. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, danke für die Gelegenheit und mach bitte weiter so. Ja, ich finde das super, was du so alles machst. Ja, deine Memes. Genialo, mach einfach so weiter und grüß mir die Leute bei Eigentümlich Frei. Unbekannterweise ein Gruß von Andis aus dieser Richtung und auch die sollen bitte weitermachen. Ist alles die richtige Richtung.
Vielen Dank.
Okay, bye bye.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.